Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Never waste a good crisis. Verschwende niemals eine gute Krise, soll Winston Churchill gesagt haben. So im E-Commerce haben wir jetzt die Situation, dass eine Krise da ist. Es wurde auch schon genug drüber geredet. Wir stellen uns jetzt die Frage, wie können wir unsere Marketingorganisation und Infrastruktur daraus resultieren, zukunftsfähiger machen und besten Chancen nutzen. Und dazu habe ich mir einen illustren Gast ans Mikrofon geholt, der geschätzte Erik Siegmann ist bei mir von Digital Forward. Er ist eine Koryphäe, darf ich Koryphäe sagen, im Bereich Digital Marketing und E-Commerce.
Das ist nett, wenn du das sagst. Ich fühle mich geschmeichelt.
Wunderbar. Oh, lieber Erik, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir sitzen in deinem schönen Hamburger Büro und werden ein bisschen bei bestem Wetter über Krise reden. Und wie kommt man raus?
Also, vielen Dank. Schön, dass du es hier geschafft hast nach Hamburg. Ich freue mich sehr. Die Krise ist für diejenigen, die sie nutzen und muss man sagen, auch die sie überleben. Sicherlich, insbesondere ex post, immer so der Wendepunkt. Krise ist eigentlich das, um aufzuräumen, zu fokussieren, das, was nicht hilfreich ist, wegzuschneiden, wegzulassen. Und im Grunde ist das so ein bisschen für viele Unternehmen auch ein bisschen wie ein Reset-Knopf. Manchmal vergleichen es wie abbrennen oder dreimal umziehen. Und das ist ja nicht nur für die Marketingseite, das ist ja auch für das Produktoffering, das ist für viele der strategischen Fragen, glaube ich, ein ganz guter Wendepunkt.
Aber dafür muss man ja auch erstmal in dem richtigen Modus sein. Wie ist denn so dein Eindruck? Sind so die Entscheiderinnen und Entscheider im Marketing jetzt gerade irgendwie so im Possum-Modus, dass sie gerade irgendwie vor Angst da sitzen und sie sich verkriechen? Oder sind sie gerade wirklich so mit Ärmel hochkrempeln und wir geben jetzt mal Vollgas?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es ja oft nicht nur ein Muster, aber die guten Organisationen haben sehr, sehr früh schon auf diesen Krisenmodus umgestellt. Da kann man dann sagen, boah, das ist dann zu früh und dann schwört man die Krise ja herbei. Aber ich glaube, ein Muster, was erfolgreich ist, ist die Konsequenz. Man kann auch konsequent sagen, nein, ich mache nichts. Das Schlimmste ist, eine Situation nicht anzuerkennen oder nicht offen drüber sprechen. Aber der erste Schritt, ein Problem zu lösen, ist erstmal anzuerkennen, dass es ein Problem gibt. Und das nicht nur isoliert, sondern wirklich in der Breite der Organisation. Weil erst wenn du anerkennst, dass du ein Problem hast, bist du in der Lage, auch wirklich Veränderungen, Diskussionen, auch kritische Sachen, unangenehme Sachen auch wirklich herbeizuführen. Keiner hat ja Lust auf, wir sind alle Menschen, die versuchen, irgendwo auch ihre Komfortzone zu behalten. Und Krise ist das Gegenteil von Komfortzone. Aber das ist ja auch der Nutzen der Krise. Also auf deine Frage hin, es gibt diejenigen, die sehr konsequent umgestellt haben. Es gibt diejenigen, die haben Vogel-Strauß-Politik gemacht. Und dann gibt es diejenigen, die mehr oder weniger durch Kosmetik versucht haben, okay, wir müssen jetzt was machen, aber nicht im Grunde nicht konsequent genug war, Salamitaktik etc. Und das ist dann dieses Schleichen, also nichts zu tun, ist sehr vermutlich das Gefährlichste, aber nicht minder gefährlich ist dieses Salamitaktik, also sich langsam unzureichend, also too little, too late, auf die Krise zu reagieren.
Also Salami-Taktik wäre dann zum Beispiel, wir gehen hin und wir nehmen einen Teil des Teams, wir reduzieren mal ein bisschen Marketingausgaben und dann wird es schon reichen, oder?
Wir können gerne über richtig doofe Taktiken sprechen, ne? Aber der Klassiker ist einfach X% von allem, ne? Also so mal, so irgendwie, meistens ist das, also nichts gegen die CFOs dieser Welt, aber das kommt halt meistens aus, weil sie es ja auch nicht besser wissen können, aus so einer generellen Ansage, sagen wir müssen, um unsere Profit- und Loss-Base wieder auf irgendwas hinzustellen, wir müssen überall X% rausnehmen. Und wenn du dann irgendwie keinen Widerstand eingehen möchtest, dann übersetzt du diese grobe Vorgabe auch in deine Marketing. Das ist auch genauso bei Personalfragen, bei dem Aufschieben von Zukunftsinvestitionen, aber auch so bei strategischen Fragen wie, investierst du ins Kundenwachstum? Investierst du eher in die Bestandskundenarbeit? Wie gehst du mit Rabatten um zum Beispiel? Das sind alles Fragen, die klar adressiert werden müssen und die auch von der Konsequenz her auch verstanden werden.
Das, was nicht funktioniert, genau, diese so pauschal über alles 10% runter, ja, ist eigentlich ein No-Brainer, aber man sieht es ja trotzdem in Organisationen. Was sind so Dinge, wo du sagst, das hat mir richtig gut gefallen, da sind Unternehmen richtig clever vorgegangen mit dieser Situation?
Das Erste, was mir immer wieder gut gefällt, ist ein schnelles Zusammenziehen aller Kräfte, aller Köpfe, um über mögliche, nicht nur Strategien, auch über Taktiken zu sprechen. Also Beispiel, wenn du sagst, okay, wir haben ein Absatzproblem. Erster Punkt, wo wir eine Krise anerkennen oder ein Problem anerkennen. Ist das ein Absatzproblem, was nur wir haben? Ist das ein Problem, was vielleicht nur die Branche hat? Also meine Branche, ich bin jetzt ein Fahrradhändler zum Beispiel, dann triffst du mich halt doppelt, sozusagen eine ganz schwierige Branche. Oder ist Meta irgendwie generell ein Konjunkturthema ist? Weil das ist total wichtig, um dann deine Strategien drauf auszustellen. Also erstmal, was für eine Art von Problem habe ich? Die meisten denken dann, oh, das trifft vielleicht nur mich. Ich habe es irgendwo in der XY gelesen, dass den anderen geht es aber besser als uns. und unsere Conversion Rate ist ja auch irgendwie um x Prozent gefallen.
Da gibt's ja also muss ich in UX investieren.
Ja, genau. Das ist das größte Missverständnis, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das größte Missverständnis, dass Conversion Rate primär mit der User Experience zu tun hat, sondern sie ist oft auch ein Ergebnis von Bestandskunden, Neukundenmix und von Kanalmix. So. Und die, aber das wäre so eine Sache. So, wenn du sagst, okay, das ist die Situation, wir haben jetzt eine Krise, wie lange wird die dauern? Worauf stellen wir uns ein? Stellen wir uns auf 3, 6, 18 Monate, 24 Monate ein. Und dann kannst du deine Taktiken drauf einstellen. Also zum Beispiel die eingangs erwähnte Frage, wie stark gehst du ins Neukundenwachstum? Neukundenwachstum ist teuer. Und Neukundenwachstum kommt zu einem Preis, den du irgendwie einschätzen können musst. Du musst dir sagen können im Grunde, für wie viel Zeit möchtest du im Grunde Neukundenbeziehungen vorfinanzieren? In vielen Verticals muss man Neukundenbeziehungen vorfinanzieren und sich den Kundenwert über einen längeren Zeitraum zurückverdienen. Kann ich das? Halte ich das durch? Oder muss ich vielleicht sagen, okay, ich muss mich von meinen Wachstumszielen aus der Vergangenheit verabschieden und mache ein gesundes, also im gesunden, im profitables Schrumpfen, indem ich mich darauf einstelle, dass ich die nächsten 3, 6, 18 Monate unterproportional wachse oder gar nicht mehr wachse, dafür aber das Pulver trocken halte, das wiederum auf Konsequenzen auf meine rechtliche Umsetzung, ne? Dann ist sehr wahrscheinlich mein Lager zu groß, meine Strukturkosten sind zu groß, und dann muss ich in andere Bereiche rangehen. Aber das sind so Beispiele, wo ein konsequentes Analysieren, was ist wahrscheinlich das Problem, dass ich hier reinlaufe und was sind mögliche Taktiken, und das heißt natürlich immer noch grob, aber die gröbste taktische Entscheidung ist kurzfristig wachstumsorientiert oder deckungsbeitragsorientiert zu sein. Und alle wollen immer beides, aber das ist auch Teil des Prozesses, dann sich einzugestehen, dass es sehr wahrscheinlich nicht möglich ist, in solchen Krisen gleichermaßen Wachstum als auch Profitabilität aufrechtzuerhalten. Hm.
So, und das heißt, du hast ja gerade sehr schon gesagt, Wachstum muss ich mir leisten können. Das heißt, in Form von, ich muss einfach genug Cash auf dem Konto haben, um dieses Wachstum, was ich dann habe, ja vorzufinanzieren. Das heißt, es gibt halt auch nicht die pauschale Lösung für alle Unternehmen, weil es hängt davon ab, habe ich jetzt das Lager voll, ist das Problem? Geht es den anderen tatsächlich besser als mir? Muss ich anders reagieren? So, das heißt, du kannst nicht die Schablone rauslegen und sagen, so Krisenmodus, E-Commerce, geh bitte folgendermaßen vor.
Ja. Ich würde sogar noch ein bisschen, ja, du hast total recht, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Wachstum muss ich mir leisten können. Das ist nicht nur eine Funktion von Cash, weil es gibt genügend Unternehmen, die haben aus irgendwelchen Gründen wahnsinnig, also Geld, was noch aus einer anderen Euphoriezeit übrig geblieben ist. Cash ist die eine Sache. Aber eine Zukunftsperspektive für mein Geschäftsmodell, also eine profitable Zukunftsperspektive für mein Geschäftsmodell, ist genauso wichtig. Also es hilft mir nichts, viel Cash auf dem Konto zu haben, aber im Grunde ein Produkt, was ich in den roten Rotzinger verkaufe, wo ich im Grunde zu viele Wettbewerber, weil es zu geringen Margenpool gibt. Also alle, das ist gerade im E-Commerce besonders hart, wo es jetzt Überkapazitäten gibt, alle ihren Plänen hinterherlaufen und im Grunde die Marketingkosten im Grunde durch die Kundenloyalität nicht mehr zurückverdienen. Also das heißt nicht, also Cash allein ist gar nicht notwendigerweise so, dass das Bestimmende, das hilft. Ich habe genügend Unternehmen gesehen, die hatten viel Cash und haben sich trotzdem schleichend aus dem Markt verabschiedet. Also da gibt es ja alle Branchen, die besonders durch Innovationen betroffen waren und sie nicht mit bedient haben. Also die Unternehmen, die sie nicht mit bedient haben. Ich kenne genügend Startup-ähnliche Gründerinnen-getriebene Unternehmen, die verhältnismäßig wenig Cash, eine sehr, sehr gute Steuerung.
Also kann auch zu viel Cash sogar dazu führen, dass man eher schlechtere Entscheidungen auch trifft, weil einfach zu wenig Druck da ist.
Absolut, absolut. Also zu viel Cash führt dazu, dass die unangenehmen Fragen immer aufgeschoben werden. Das ist ein super Punkt. Wir fragen uns oft in unserem Kerngeschäft, wenn wir so Marketing-Audits machen, fragen wir uns immer, wir sind besessen davon, Muster zu erkennen, ne? Um so ein bisschen so diese anekdotischen Geschichten von den echten Mustern zu trennen, weil nur über die Muster kannst du wirklich was lernen. Und wir haben uns immer gefragt, was unterscheidet die guten Advertiser im digitalen Marketing von den schlechten? Und dann früher groß, klein, alt, jung, etc. Aber weißt du, was richtig einer der, und ich kann das nicht verabschieden, also ich kann das nicht abschließend beantworten, aber einer der ganz großen Indikatoren, ob einem wirklich eine richtig gute Steuerung, also sein Maschinenraum richtig gut im Griff hat oder nicht, sind die Geschäftsmodelle, was mit schmalen Margen, mit wenig Sattheit rauskommt. Also wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, ich verallgemeine, und ich bitte alle Entschuldigung für die. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem Pharma-Unternehmen, in einem Automotive, also in FMCG, dass da eine richtig, FMCG ist ist natürlich benachteiligt, weil sie die letzte Meile zum Endpunkt geht. Aber deren Profit-Back von ihrem Grundlagengeschäftsmodell, dadurch, dass sie halt gute Distribution in den letzten Dekaden aufgebaut haben, die verzeiht tatsächlich eine verhältnismäßig geringe Markteffizienz.
Also mehr Red Ocean geht kaum.
Auch Banken zum Beispiel. Banken haben super, also durch, nicht nur durch die Neobanken, sondern auch durch die Phase der Niedrig- oder Negativzinsen, über ihre Effizienzanforderungen wahnsinnig gesteigert. So, und das ist der größte Einzelunterschied ist das Unternehmen im Grunde und profitiert im Grunde noch von den Margen und den Kundenbeziehungen und der Markenbekanntheit der Vergangenheit. Oder ist das ein junger Challenger, der schon immer gelernt hat, dass er mit einem schmalen Taler viel erreichen muss. Und das zieht sich über, das kannst du von der Spitze der Organisation, also kennt der CMO eigentlich wirklich seine Marketingkostenquote und nicht so eine, die der CFO auch kennt, sondern kann der sagen, was zum Beispiel die Neukundengewinnungskosten in einem Markt für ein Produkt in einem Kanal sind. Kannst du sagen, musst du doch gar nicht wissen. Aber der Unterschied ist, ein guter CMO in einem D2C-Unternehmen, der kennt nicht nur die Kosten, der kennt auch die Kundenwerte, der kennt die Kundenwerte nach Kohorte, Zeitpunkt, Produktbesitz.
You spray and pray. So.
Ja, genau. Also, weil es ja auch damals nicht anders möglich war, Marketing-Investitionen mit Kundenwerten wirklich zu korrelieren. Das ist ja klar, wenn ich übers Regal bei meinem Händler verkaufe und mein Hauptmedium der Kommunikation Medien sind wie zum Beispiel TV und Print. Also ist ja der Zeitversatz und die Attribution ja wohl ein Albtraum.
So, und jetzt sitzen unsere Marketing-Entscheiderinnen, Entscheider hier, hören den Podcast, hören dir zu und sagen so, wow, das heißt für mich dann was? Fragezeichen so im Kopf. Und meine These wäre jetzt aus dem, was du gesagt hast, Kanal Exzellenz ist ein ganz wichtiger Faktor, um durch die Krise zu kommen. Das heißt, dass ich mir wirklich auch alle meine Marketing-Channels sehr genau anschaue und gucke, hole ich da eigentlich das Maximum raus oder verbrenne ich da auch einfach Geld? Weil wenn ich Pulver trocken halten will, dann sollte ich halt eben gucken, wie ich investiere. Ist das ein wichtiger Punkt?
Ja, total. Also es hört halt nur nicht bei der Kanalexzellenz auf. Aber es ist unwahrscheinlich, dass du eine übergeordnete Steuerungsexzellenz haben kannst, wenn du noch nicht mal die Kanalexzellenz hast. Also das ist im Grunde eine Pyramide, auf die man aufsetzen muss. Aber ganz unten steht natürlich, dass du Kanalexzellenz hast. Und du hast auch bei den generalistischen Funktionen, wie zum Beispiel, dass du einen Kanal richtig messen kannst. Also was ist der Erfolgsbeitrag für dein Ziel in einem Kanal? Ne? Das ist erstmal, dass du es richtig misst, dass du es richtig bewerten kannst und zur Bewertung gehört halt auch so etwas wie, was einer Attribution nachkommt. Ne? Also die Kanäle dürfen nicht alleine stehen, weil sonst hast du die Summe aller exzellenten Kanäle, ist dann höher als die Summe deiner Erfolge. Ne? So, und das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, das kennst du auch, ne? Wenn also das Doppelzählen von Meta- und Search-Ergebnissen.
Wird gerne gemacht, insbesondere von den großen Plattformen, die leben davon.
Ja, genau. Die haben auch, das ist ja auch schlimmer geworden in letzter Zeit. Attribution ist ja in letzter Zeit. Aber ist das nicht krass, dass wir jetzt hier im Jahr 2023 sitzen und eigentlich das Thema der Doppelzählung, also für alle, die nichts unter Doppelzählung sich vorstellen können, also dass im Grunde jeder Kanal sich den Erfolg selbst anmisst. Also ich habe ein Meta-Sale oder ich habe zwei Meta-Sales. Ich habe die bunten, ich habe die blauen und jeder sagt mir super, ein Sales-Erfolg mit unterschiedlichen, sagen wir mal, isolierten Attributionslogiken. Aber der Abgleich zwischen den, sagen wir mal, nur diesen zwei Systemen, Meta und Google, ist natürlich, die Plattformen machen das nicht. Das heißt, ich als Advertiser muss durch relativ, hat ja nichts in unsere Hände gespielt. Ne? Die Plattformen arbeiten gegen uns. Der Datenschutz hat alles schwieriger gemacht. Das heißt, wir müssen das im Grunde re-engineeren. Plus, es gibt nicht nur die Plattformen, es gibt dann auch noch die normalen Walk-ins. Es gibt die organischen, es gibt die Directs, die CRM-Kontakte. Das heißt, wir als Advertiser haben ja die Riesenherausforderung, die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges, den Kanal richtig zu. Ich könnte mich da jetzt reinsteigern. Also, was heißt das für mich als Unternehmen? Ich muss willens und in der Lage sein, jeden Kanal, jedes Segment nach Profitabilität, nach Effizienz, nach Wertbeitrag, aber auch Wachstumspotenzial abzuschöpfen. Und dann geht es weiter. Der nächste Punkt ist dann, ich muss auch jeden Kanal, jede meiner Maßnahmen, das sind ja nicht nur Kanäle, das ist ganz wichtig, dass auch CRM zum Beispiel, alles was organisch, also alles was über Bestandskunden oder über nicht klar einer Kostenmaßnahme zuordnenbare Maßnahme, irgendwie, das muss ja alles richtig reingemessen werden. Aber ich muss dann als Verantwortlicher eines Marketingbudgets auch in der Lage sein, die richtigen Steuerungskennzahlen nicht nur für einen Kanal, sondern auch für die richtige Situation. Neukundengewinnung, Bestandskunde oder Reaktivierung oder Veränderung einer Transaktion. Das, also ich muss richtige Steuerungskennzahlen auf einer, nicht nur auf einer Top-Level haben, sondern auf einer sehr, sehr granularen Ebene, weil das, der größte Feind ist für richtige Steuerung, ist eine Durchschnittsbetrachtung. Ich verstehe, dass es einfacher ist, die Summe aller meiner Marketingkosten korrelieren mit den Umsätzen, die ich über einen Zeitraum gewann. Aber das ist halt Quatsch. Das ist wie mit dieser Durchschnittsbetrachtung aus dem Kühlschrank und der Herdplatte. Ne? Die so. Aber und das muss eine Organisation wollen. Also auf deine Frage, was kann ich jetzt tun? Erstmal den unbedingten Hunger, wirklich hohe Marketing-Effizienz erreichen zu wollen. Weil es halt nicht nur nice to have ist, es ist gerade in der Krise überlebenswichtig.
So, aber da haben wir natürlich die Herausforderung, denn die Infrastruktur oder die Investition in die Infrastruktur, um genau das, was du jetzt gerade geschildert hast, wirklich auch sehen zu können, lesen zu können und auswerten zu können, ist aus meiner Erfahrung bei vielen Unternehmen, sage ich mal, ein gewisser Investitionsstau, was das Thema Business Intelligence angeht, was das ganze Thema Tracking angeht, was das ganze Thema Data und Analytics angeht. So, und da hinken einige, so immer die großen E-Commerce, war keine Frage, die machen das. Bei den mittleren und kleineren sehe ich da durchaus Nachholpotenzial.
Ja, interessant. Ich sehe auch Nachholpotenzial, ich sehe ihn nur an anderen Stellen. Ich sehe ihn gerade bei denen, also die ich gesagt habe, die so wenig Puffer, also mit schmaler Marge viel erreichen müssen. Der Nachholbedarf ist allgemein, der ist da. Also auch immer ein hinterherlaufender, glaube ich, ist keiner auf einem Niveau, dass er sagt, ich habe jetzt meine BI, meine Tracking-Logik irgendwie jetzt praktisch alle Level durchgespielt. Das kann jetzt so bleiben. Es ist einfach nur eine Frage, wie groß der Abstand ist und ob das überhaupt noch verhältnismäßig zu der Herausforderung. Aber ich würde nochmal sagen, dass das Problem fängt aus meiner Sicht gar nicht so sehr bei der Investitionsbereitschaft ab, sondern eher bei der Ressourcenallokation. Bin ich in der Lage, also A, habe ich Leute an Bord, die diese so Marketing-Tech-Engineers, die diese Funktionen auch wirklich ausfüllen können und wollen. Das ist ganz interessant, also dieses Wollen, weil wenn du zum Beispiel super wohl kuschelig in deinem Kanal fühlst, kann es sein, dass du gar keine Lust hast. Ich kenne super gute Technikanalytiker, die hängen in ihrem Kanal drin und die haben überhaupt keine Lust, sich zum Beispiel mit den so nicht regelbasierten Kanälen oder mit dem ganzen organischen Zeug irgendwie auseinanderzusetzen. Also können und wollen. Hast du Leute an Bord, die in der Lage sind, das Messen, Wiegen, Steuern, ständig wieder bewerten, diesen Zyklus zu orchestrieren? Und sind die auch in der Lage, sich innerhalb einer Organisation auch wirklich Gehör zu verschaffen? Also das kennst du aus dem SEO zum Beispiel. Du hast keine Knappheit an guten SEOs, du hast aber Knappheit an SEOs, die in der Lage sind, in ihrer Organisation auch wirklich die Veränderung herbeizuführen. Ne? Weil da kannst du nicht einfach praktisch deine Content-Muggels irgendwie zu steuern. Kann man das sagen, Content-Muggels?
Auf jeden Fall, ich glaube, das ist eine Berufsbezeichnung.
Das sind die CI-Algorithmen. So, aber also es ist dann die Content-Leute zu steuern, ist die eine Sache. Aber dann, wo es dann haarig wird, auf der Technologieseite zum Beispiel, dort, wo praktisch du nicht mehr funktional organisatorisch in einem Topf liegst, sowas durchzusetzen ist halt schwer. Jetzt wieder zurück auf diese ganzen Marketing-Infrastruktur-Fragen. Auch da musst du dann in der Lage sein, nicht nur den Teil auszuleuchten, den du halt gut messen kannst, weil jetzt zum Beispiel die Plattformen da gut reinspielen, sondern wirklich den kompletten Marketingmaschinenraum. Und zu dem gehören halt auch Sachen, die ich halt nicht so richtig sauber 1:1 tracken kann, das ist immer einfach, wenn sowas, ne, wie heißt das, deterministisch und probabilistisch, wenn ich in der Lage bin, etwas exakt zu sehen, ist das fein, aber das werden ja von meiner, die Gesamtheit dessen, was ich heute noch wirklich sauber tracken kann, also direkt deterministisch, ist ja immer kleiner. Aus diversen. Aber sowas wirklich ausleuchten zu wollen, ist erstmal vom Skill-Level eine Ressourcenfrage. Und dann kommt die Technologiefrage. Also dazwischen ist noch irgendwie so eine Prozessfrage. also eine organisatorische Frage, aber es fängt nicht bei der beim Investitionsstau, wie du, also aus meiner Sicht, ne? Du hast vom Investitionsstau, ja, den gibt's auch, aber es gibt vor allen Dingen einen Knowledge- und Skill-Stau von Menschen, die in der Lage sind, ihre Organisation auf diese Reise auch wirklich mitzunehmen und auch gegen Widerstände Prozesse umzusetzen.
Ja, kann ich auch definitiv bestätigen, insbesondere wenn wir in dieses ganze Thema Data reingehen. Da gibt es ja auch nicht ohne Ende Menschen, die auch dieses Know-how, diese Skills auch haben. Und wenn, dann prügeln sich alle um diese Menschen.
Genau. Es gibt, das ist so ein bisschen fast, ich will nicht sagen, ob es eine Störgröße ist, aber es macht auf jeden Fall viel, viel Neues in dem Schmal. Es gibt halt sehr, sehr viel Vertriebsimpulse von Technologieverkäufern und Verkäuferinnen, die halt, ist ja auch ein legitimer Ansatz, aber dem steht halt wenig auf der Procurement-Seite, auf der Nutzerseite, steht da halt praktisch ein Ungleichgewicht an Erfahrung und auch an ja, teilweise auch an Entscheidungskompetenz, das ist ja sehr stark verteilt, gerade in größeren Organisationen, um das dann richtig einwerten zu können. Weil das hört sich erstmal alles gut an und die Vertriebstaktik der großen Technologievendoren, die ist ja auch nicht so, dass die nur über die fachlichen Ebenen einsteigen. Die machen ja vieles, das nennen die aus dem Playbook der Softwareverkäufer, die machen C-Level-Marketing. Das heißt, die kommen über die Sofatour, früher Philipp Schindler Sofatour. Ja, genau. Philipp, genau. Googelt mal Philipp Schindler, schöne Grüße. Aber versteht, das hat Philipp ja nicht erfunden. Das macht SAP so, das macht Salesforce so, hat damals Sun Microsystems. Also das ist das Playbook der US-amerikanisch getriebenen Softwareverkäufer. Also die wecken auf dem C-Level Begehrlichkeiten und sagen, komm zu meiner Marketing-Suite, ich mache da was mit AI. Also das haben wir schon vor 3 Jahren gesagt. Und das ist eine Abkürzung für deine rückständigen Reife gerade in deinen Organisationen. So, aber das ist auch okay, das kann man bis zu einem gewissen Punkt machen. Du musst halt nur die funktionalen Kompetenzen halt da mitnehmen. Weil nicht alles, also die meisten der Herausforderungen kannst du nicht nur technologisch lösen, sondern du musst sie organisatorisch, prozessual, und da brauchst du einen sehr großen humanen Faktor drin, um das wirklich zu orchestrieren. Das Ganze heißt, so ein Tool zu kaufen, das sehe ich immer wieder auch in unserem Geschäft. Wir nennen es dann so Martech-Investitionsruinen. Die werden dann zu 80-95%, 95% ist schon gut, aber die werden dann zu 80% implementiert, und dann ist die Erwartungshaltung am Anfang gut, und am Ende der Nutzungsgrad halt in der Regel halt gering, weil die funktionale Kompetenz halt im Auswahlprozess und im Implementierungsprozess zu kurz gekommen
ist. Ja, tatsächlich letzte Woche noch ein Gespräch gehabt mit einem Kunden, die haben bei einem der großen genannten, die du gerade hattest, eine Erweiterung ihres Toolstacks eingekauft und hatten überhaupt keine Ahnung, wie sie das überhaupt auf die Straße kriegen, beziehungsweise wer das Ding dann auch nachher bedienen sollte. Und wir haben dann noch so ein paar Rückfragen gestellt und gemerkt, okay, das kann gar nicht funktionieren, weil da fehlen ganz viele Stellen und es ist tatsächlich niemand da, der damit arbeiten kann, weil das jedes Tool, was du anschaffst, muss halt von irgendwie überhaupt bedient werden und das war halt nicht vorhanden. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr, weil die machen super Sales, also da kann man sehr, sehr viel von lernen. Die Umsetzung in den Organisationen ist aber dann eine gigantische
Rolle. Ja, genau. A fool with a tool.
da gab es auch so ein schönes Zitat. Ich meine, ich verstehe das ja auch, wenn du auf C-Level bist und sagst, okay, da scheint eine Lösung für mein Problem zu sein, dann nehme ich die natürlich auch gerne mit. Und wenn wir jetzt in der Gemengelage sind, so, wir haben gerade gesagt, wir brauchen ein hohes Maß an Kanalexzellenz. Wir müssen diese Kanäle alle miteinander verzahnen. Dazu bin ich gerade noch im Krisenmodus und das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich auch meine Schäfchen im Trocken halte, dass ich profitabel werde, soll auch noch gleichzeitig in meine IT-Infrastruktur investieren und auch ins Team investieren, damit ich die richtigen Leute habe, die mir die Daten zusammenbringen.
Beim Team. Also ich würde sagen, das geringste Problem ist die Technologieseite. Die ist jetzt nicht gering, weil sie keinen großen Wertbeitrag hat, sondern ich habe keine Knappheit an Technologie. Ich habe eher ich habe zu viele Möglichkeiten. Aber ich habe eine Knappheit an Menschen, die in der Lage sind, Technologie zielführend für mein Unternehmen einzusetzen. Und zielführend heißt auch, die Komplexität in einem Rahmen zu halten, dass ich mindestens Pareto optimiert, aber dass ich den Nutzen dieser Technologie auch noch erlebe, die erstmal mit wirklich Basistechnologie Strukturen gebaut haben, die erstmal gut genug sind. Dieses gut genug ist auch gerade gut, um zum Beispiel Hypothesen, also im CRM-Bereich zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu nennen, diese Frage, inwieweit muss ich eigentlich personalisieren? Ne? Von Segmentieren, personalisieren, Fallzahl 1 personalisieren und personalisieren, ist das Kommunikation, sind das Rekurs etc. Da hat am Ende keiner wirklich ein genaues Wissen, kann keiner ein genaues Wissen darüber haben, wie groß der wirkliche Beitrag ist. Aber viele haben ein Wissen, wie komplex das ist, solche Strukturen. Es hilft mir total, Dinge schnell zu erproben. Also wie groß ist eigentlich der Uplift zwischen Segmentierung und Personalisierung? Wenn der nur irgendwie Faktor 0,5 ist, als bald, das ist gar nicht so unrealistisch, der Aufwand aber Faktor 4 ist, höher ist, dann bin ich gut beraten, erstmal nur Learnings mit segmentierter Kommunikation. Und das sind so Beispiele, dass wirklich Setups, die gut funktionieren, zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie Menschen haben, die in der Lage sind, A, was gibt es für Tools, was können die, und die noch in der Lage sind, was kann ich in meiner Organisation wie A implementieren und B, wie nutzen, also diese Use-Case-Generierung, um wie bei jedem guten AB-Test auch sagen zu können, ist das wirklich, ist das rechtfertigt, die Potenzialerwartung, den Aufwand, den ich habe, um zum Beispiel den nächsten Schritt zu gehen. Und deshalb, und wenn du richtige Teams hast und Teams auch weiter ausbildest und sie ermöglicht und sie incentivierst, also wir haben kurz an der Kaffeemaschine über die Frage, was muss ich eigentlich zum Beispiel remote ermöglichen, wo tut man sich weh, wenn man remote auf einmal wegnimmt als Beispiel. Ne? Also Teams wirklich an Bord zu halten und sie wirklich auch nicht nur incentivieren, das muss jetzt nicht nur Work-Life und Geld sein, sondern zum Beispiel auch, dass sie Erfolge auch wirklich erzielen können, dass sie gehört werden und umsetzen können. Aber das ist so, gute Teams machen wirklich einen Unterschied. Weil dann kommt der Rest, ich will nicht sagen von alleine, aber dann wächst der Rest deutlich besser an. Tool-Entscheidungen, Kanalexzellenz, Steuerungsgrößen, strategische Diskussionen. Gute Teams lassen sich jetzt zum Beispiel bei einem Multi-Channel Händler als Beispiel, die lassen sich nicht den E-Commerce schwarzen Peter umhängen, wenn sie so die Grundlagen haben, um zu zeigen, wie sie sich im Markt schlagen und wo eigentlich ihre Chancen im Markt sind.
Nun, die Herausforderung natürlich dann, ich gebe dir bei all den Punkten vollkommen recht, ist natürlich als CMO oder wie auch immer der Marketingverantwortliche dann heißt, ist ja vielleicht auch Geschäftsführer oder wie auch immer, muss natürlich auch wissen, welche Skills er überhaupt braucht und welche, also ich meine, in den vergangenen Jahren jetzt so in diesen Boomphasen durch Corona und davor wurde ja einfach auch viele Probleme mit Personal totgeschlagen und einfach kippt noch mehr Menschen dort auf und dann schon irgendwie verschwinden das Problem. Ich muss ja wissen, welche Skills brauche ich, in welchem Reifegrad brauche ich das ganze Thema, in welchem Umfang brauche ich auch. Also das wäre so das Erste, dass ich erstmal so einen Überblick schaffe, was brauche ich und wen habe ich da sitzen und wo habe ich da, sage ich mal, Überkapazität und wo habe ich vielleicht halt eben auch blinde Flecken, wo ich mal dringend Know-how mir einkaufen sollte.
Ja, genau richtig. Und dafür musst du so eine Art Soll-Ist-Abgleich machen und da musst du dir, entweder kannst du das selbst machen oder du nimmst so schlaue Berater, die es auf dem Markt gibt. Abgleich machen, aber genau das, du musst halt ungefähr wissen, wo bist du zum Beispiel, hast du eine, wir haben jetzt viel über die Steuerungslogiken gesprochen und die Kanalexpertise und über die Technologiekompetenz. Oft gibt es ja auch schon im Unternehmen Menschen, die gut in solche Funktionen reinwachsen, muss nicht alles immer von draußen ziehen. Die müssen aber auch den Freiraum kriegen, wirklich atmen zu können, lernen zu können und sich dort verstärken zu können, wo sie halt unterentwickelt sind. Also ich habe jetzt mit einem Unternehmen mich beruflich enger ausgetauscht, die waren halt zum Beispiel sehr, sehr gut in der analytischen, quantitativen Welt, was eigentlich selten ist. Die hatten erstaunlicherweise eine Schwäche auf der kommunikativen, upper-funneligen Welt. Ne? So etwas, was in der anderen Welt, also in der FMCG-Welt, da ist zu viel Kampagne, Kommunikation, alles, was man sehen kann und fühlen kann, aber zu wenig das, was man wirklich messen, steuern und wiegen kann. Und dann auch so halt, wenn du dir leisten kannst, dass du diese Funktion auch wirklich dediziert besetzen kannst und nicht praktisch in Personalunion mehrere Funktionen zusammenziehst, sehr, das ist gerade bei mittleren auch auf der Fall, dann brauchst du halt einen guten Mix aus Generalisten und Spezialisten. Und meistens ist auch kein Geheimnis, fängt das mit dem, wenn du einen Architekten hast, der sozusagen alle relevanten Funktionen für Digital-Marketing zumindest so gut versteht, dass er selbst weiß, wo er vielleicht noch blinde Flecken hat, dann ist das schon eine gute Startbasis. Ansonsten musst du halt diesen Architekten entweder temporär oder dauerhaft versuchen, auf deine Seite
zu. Wir springen ziemlich viel, aber das ist auch völlig okay. Kurz, also erster Punkt, wenn ich, anerkennen, ich bin im Krisenmodus und herausfinden, was sind die Ursachen für exakt das Problem, was ich habe. Also ist es hausgemacht, ist es branchengemacht, ist es volkswirtschaftlich betrachtet gemacht, um erstmal so die Basis zu haben. Dann schaue ich mir an, wo sind die wichtigsten Stellschrauben und dann gucke ich auch, wie bin ich vom Team her aufgestellt, um das ganze Problem zu lösen. Nicht versuchen, es direkt toolseitig zu lösen, weil dann habe ich einfach nur zusätzliche Investitionen und Tools, die keiner bedienen kann und sowas so schön. Die Martech-Ruinen dann, die lösen nicht dein Problem, sondern sie vergrößern es dann tendenziell eher. Und auch wichtiger Punkt, du musst nicht sofort werden, das Problem dann für dich irgendwie lösen, sondern guck, dass du vielleicht auch Leute entwickelst in diese Position und du hast natürlich auch immer noch die Make-or-Buy-Entscheidung, du kannst dir ja auch Expertise von außen reinholen, die temporär das Problem dann auch lösen. Ja, wir haben das Thema Data angesprochen, weil wir haben uns auch auf der K5 gesehen und da war dieses Thema, ich muss meine eigenen Daten haben. Da war das Thema Rabattschlachten und ich haue so an mein CRM haue ich jetzt die ganze Zeit Discounts raus, was ich im E-Commerce jetzt auch sehr, sehr viel sehe. Ist ein interessanter Umgang mit den First-Party-Daten. Aber auf das Thema Rabatte möchte ich auch noch kommen, aber einmal First-Party-Daten. Also du hast ja auch schon angesprochen, so jeder Kanal gibt dir so seine, oder jede Plattform gibt dir ihre eigenen Informationen. Die Hoheit über die eigenen Daten scheint eine große Herausforderung zu sein. Ist es existenziell, dass ich sie bekomme oder kann ich eigentlich auch, ohne dass ich First-Party-Daten habe, weiterleben?
Also auch da hängt so ein bisschen von meinem Marketing-Konzept an. Also ich glaube, wir müssen uns so von der breiten Abdeckung von First-Party-Data in allen Funnel-Stufen, glaube ich, uns verabschieden. Also das heißt, wenn wir von First-Party-Data sprechen, dann reden wir eigentlich immer nur von sehr, sehr niedrigen Funnel-Stufen, also von Kunden, die ich eh schon kenne. Das fängt ja schon bei Retargeting-ähnlichen Prozessen an. Und alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, die können sich immer erinnern, dass praktisch auch schon also normale View- und Visit Informationen schon gut waren, um gewisse Entscheidungen zu machen. Das ist uns ja nicht durch den Datenschutzformer abhandengekommen, das ist ja durch die Marktveränderungen auf den Plattformen abhanden gekommen, dass wir da gar nicht mehr die Möglichkeit haben, auf Kontakte, die noch kein, also muss ich nicht erklären. Aber deshalb der erste Schritt zu sagen, First-Party-Data heißt in der Realität von heute eigentlich, bin ich in der Lage, also Wachstumspotenziale von Bestandskundenpotenziale mehr oder weniger ausreichend gut zu erkennen. Und wenn du also in deiner Zusammenfassung gerade nochmal so gesagt hast, was eigentlich so diese strategischen Optionen sind, ich glaube, dass viele der Rabattfragen, die heute entstehen, halt dadurch, dass zu wenig differenziert wird, ob ich zum Beispiel Rabatte an Bestandskunden gebe, die eh schon gekauft hätten, oder ob ich wirklich Rabatte zielgesetzt einführe, um Schwellen herabzusetzen, wirklich mehr Neukunden heranzuziehen. Und das ist so in puncto First-Party-Data. Muss ich mir fragen, wofür brauche ich diese First-Party-Data? Und ich heute aus der E-Commerce-Brille würde ich sagen, das Wichtigste, was immer noch unzureichend gemacht wird, ist die Unterscheidung in Kunden, die in meinem Hoheitsgebiet sind. Hoheitsgebiet, ich habe auch eine Möglichkeit, über ein Consent ein Opt-in zu generieren, dass ich sie wieder ansprechen darf. Überhaupt sind es meine echten Kunden oder sind es vielleicht Kunden, die ich nur über eine Plattform gewonnen habe? Also das gibt es im E-Commerce noch nicht so Unterschiede. Ne? Wenn du aus dem E-Commerce und aus dem Online-Marketing kommst, dann kommst du gar nicht auf die Idee, dass natürlich Plattformumsätze eher normale Absätze ohne eine Kundenbeziehung versus alles, was bei mir in Direct-to-Consumer-Geschäften passiert, Absätze sind, die auch eine eigene Kundenbeziehung irgendwie mitbringen. Ne? Und aber wenn ich eine eigene Kundenbeziehung habe, First-Party-Data, ist das eine, identifiziere, de-anonymisiere ich Traffic, bin ich in der Lage, das so zu korrelieren, dass ich sagen kann, okay, das ist ein Returning-Visitor, das ist ein Bestandskunde oder das ist wirklich ein neues Potenzial, was ich nicht kenne. Wobei, ne, durch die Cookie-Haltbarkeit, durch die neuen CRS-Einstellungen werde ich immer mehr nur noch praktisch ex post auflösen können durch die De-Anonymisierung auf meiner. Aber das ist so, wenn ich dann zum Beispiel sage, ich habe kein Login mehr, sondern ich mache zum Beispiel auch die Zahlverfahren nur noch über Amazon Pay, PayPal oder über Apple Pay, kann es auch sein, dass ich gar keine Plattform mehr aller Amazon brauche, um praktisch keine Kundenbeziehung mehr. Da kann es auch nur sein, dass wir das Schlechteste aus allen Welten haben. Das heißt, ich bin zwar ein Advertiser und ich mache eine Transaktion auf meiner Seite, ich kriege aber trotzdem keine De-Anonymisierungsmöglichkeit für zukünftige Besuche. Ich kriege trotzdem keinen Consent. und habe zudem auch noch den großen Margendruck, weil wenn ich kein Consent habe, keine Wiederansprachemöglichkeiten, noch geringer Loyalitätsansprüche, das heißt, der Kunde kann sich jedes Mal, also wird sich jedes Mal vollkommen neu entscheiden. Und wenn die Würfel aus der Kundenperspektive jedes Mal wieder zurückgelegt werden und ich als Anbieter mich jedes Mal immer wieder beweisen muss, egal ob über Idealo, Amazon, Google etc., ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Marge schmilzt, halt sehr, sehr groß.
Ja, das Schlechteste aus allen Welten finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild, was du da aufgezeichnet hast. Also First-Party-Data nicht der heilige Gral, aber extrem hilfreich durchaus.
Die Fähigkeit, Kunden identifizieren und wieder ansprechen zu können, ist halt die Data. Also da gibt es ja so viele unterschiedliche Anwendungsfälle, so je nachdem, wie der Mix aussieht etc. Das kann ein Mittel sein, aber da gibt es Setups, je nachdem auch, was du verkaufst. Da hast du im Grunde wenig Möglichkeiten oder Returning Customer Visit Ebene ist gar nicht so relevant für dich, weil du im Grunde Sachen vielleicht verkaufst, die man nur alle 5 Jahre machen würde. Fähigkeit, Bestandskunden, Bestandspotenziale differenzierter identifizieren zu können und deshalb ansprechen zu können versus reines Neukundengeschäft. Das ist das, was ökonomisch für die Gewinnungsseite als auch für die Margenseite, weil du willst ja nicht Rabatte, die für die Neukunden gedacht sind, auf deine profitable Kunden, Bestandskundenbasis abschieben. Das ist aber das, was massenweise auf Affiliate-Netzwerken, also ne, gib mal einen Advertiser-Name Gutschein, guck dir die Publisher-Base an. Übrigens kann ich jedem Advertiser mal empfehlen, besorgt euch mal einen Publisher-Login und dann gehen diese Gutscheine plus die Provision halt auf alle deine Transaktionen raus und die Fähigkeit, das dann wirklich differenziert zu machen, nach Bestandskunden und Neukunden, ist halt wirklich, sagen wir mal, herausfordernd, aber total kriegsentscheidend für die Profitabilität und die Steuerung deines Wachstums.
Ja, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und wenn wir da jetzt dann mal ein bisschen operativer werden, was ist dann deine Empfehlung bei dem Thema Rabattierung? Weil du hast jetzt gerade schon gesagt, also wieso Bestandskunden, die eh bei dir kaufen wollen, nochmal rabattiert, am besten mit einer Provision für ein Affiliate nochmal einkaufen. Wie gehe ich cleverer vor? Wie gehe ich da differenzierter vor?
Also erstmal muss man sagen, ich bin überhaupt kein Feind von, ich habe selbst, als ich auf der E-Commerce-Seite war, viel mit Gutscheinrabattierung gemacht. So. Und ich halte das für insbesondere auf einer Kundenwertperspektive, war früher immer so ein bisschen die alte Lehrmeinung, Kunden, die über Rabatte gekommen sind, haben eine schlechtere Haltbarkeit, weil sie nur kaufen, wenn sie einen Rabatt kriegen und ohne Rabatt sie nicht mehr wiederkommen. Und witzigerweise haben wir schon relativ früh festgestellt, dass das Nachkaufverhalten von 5-Euro-Kunden als Beispiel überhaupt nicht schlechter war als die Kunden, die über generische Suchbegriffe gekommen sind, weil damals die CPOs der Suchmaschinen höher waren als die Kosten der Gutscheindistribution, versus das Nachkaufverhalten immer wieder über die Suchmaschine stattgefunden hat. So. Sehr wohl viele über Rabatte gewonnene Kunden, unrabattiert mit keinen weiteren Kanalkosten halt als Direct Walk-in begrüßt werden konnten. Und dieses Muster hat sich bei vielen Advertisern, die wir begleiten, immer wieder dargestellt. Also das heißt, der Rabatt an sich ist per se nicht das Problem. Das unkontrollierte Aussteuern von diesen Rabatten, das ist das Problem. So, und das kannst du bei jedem Kanal jetzt. Also fangen wir mal an beim Offensichtlichen. Dieses One-Size-Fits-All. Was passiert so? Ich habe meine Umsatzziele nicht erreicht. Mache ich. Und Rabatt, das kann ein Gutschein, das kann ein Sale sein, das kann aber auch eine Versandkostenfreiheit sein, die genauso rein scheppert auf der Deckungsbeitragsseite. Heißt, den über alles zu geben, ist das Schlechteste, was du machen kannst. Da musst du wirklich sehr, sehr verzweifelt sein. Aber das ist ein bisschen wie Salzwasser trinken. Wenn du damit einmal anfängst, kommst du nicht mehr los. Also wo kann man dann Rabatte geben? Das Offensichtliche, bei denjenigen, die überproportionalen Zeitraum mehr wiedergesehen haben. Ne? Also den bitte komm wieder zurück. Bei denen kann ich das machen. Bei denjenigen, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie das zum Beispiel Probleme wenn sie guten Servicekontakt haben. Bei denen kann ich Rabatte geben. Ich kann Rabatte geben bei den Bereichen, die so überproportional hohe Deckungsbeiträge haben. Wenn ich ein neues Produkt einführe und ich so eine Art Kennenlernangebote mache, dann kann ich Rabatte geben. Ich kann sie aber nicht einfach geben, sondern nur weil du über einen Kanal kommst. Interessante ist ja bei den Kanälen, die ich nicht direkt steuern kann, dass die Rabatte gar nicht von mir kommen, sondern dass findige Publisher ihre Content-Integration oder ihr Suchmaschinenmarketing mit Rabatten, die es auf einer anderen Seite gibt, kombinieren. Oder einfach nur Rabatte versprechen, dann siehst du, oh, dieser Gutschein ist zufälligerweise gar nicht mehr da. Du hast aber trotzdem eine Session generiert und die Transaktionswahrscheinlichkeit ist dann trotzdem, also nicht gering, weil du die Suchmaschine diesen Traffic eingekauft hast. Das sind ja eh schon Zielkäufer, die einfach nur dachten, sie kriegen noch was.
Ja, und da kommen wir wieder zurück zu den zwei Punkten, die wir vorhin schon hatten. Kanal Exzellenz, also ich muss in der Lage sein, das dann auch wirklich auszusteuern. Ich muss den Kanal Affiliate so tief verstehen und halt eben auch dann die Beziehung zum Beispiel zu meinen Affiliates haben, dass ich genau das dann auch aussteuern kann. Aber davor natürlich halt eben auch die Datenbasis haben, dass ich diesen Kanal so explizit auswerten kann. Sprich, mir die Kundenakquisitionskosten genau anschauen kann, dass ich mir dann anschauen kann, Anteil Neukunden, Bestandskunden, kann vielleicht sogar da noch tiefer bei den Bestandskunden, welche sind das? Sind das die guten oder sind das welche, genau, die irgendwie vor 12 Monaten zuletzt mal gekauft haben? Und halt eben dann auch den Customer Lifetime Value pro Kanal, pro Kundensegment dann halt eben auch mal anschauen. Also Neu- versus Bestandskunden auch. Und das ist natürlich dann auch, wenn ich die Basis habe plus die Kanalexzellenz, dann kann ich halt eben auch diese ganzen schönen Dinge machen, nämlich dann halt meine Deckungsbeitragsoptimierung vorantreiben. Ansonsten ist es ja wirklich, wie du vorhin auch sagtest, so ich habe einen pauschalen CPO, den ich irgendwie erreichen will, was halt keine Aussage
total ist. Total richtig. Also vielleicht eine kleine Ergänzung noch. Der CLV, der ist ja, der Customer Lifetime Value, der ist etwas immer, was irgendwie eine Prognose nach vorne ist, ne, oder den du über einen Zeitraum dann irgendwie beweisen musst. Du kannst noch einen Schritt in deiner Kette, sozusagen Kanalkosten, Kundenarten, also Neukunden, Bestandskunden, du kannst dann auch noch die Erlösminderung, also hast du zum vollen, also wie ist eigentlich der Deckungsbeitrag auf deinem Verkauf mit diesen Kunden? Das ist nämlich diese Gutscheindimension. Das ist nämlich die letzte Dimension neben der, also Kunden, also Kosten, Kanalkosten, Kundenarten und Rabatte zu dieser Transaktion ist halt die letzte Information, die du praktisch zu diesem Zeitpunkt der Transaktion halt noch dazu ziehen kannst. Aber du hast schon total recht, diese Daten zum Beispiel der Erlösminderung, also Gutscheine, liegen nicht unbedingt immer in den Marketing-Systemen vor, weil das Marketing-System kriegt in der Regel den Warenkorbwert übermittelt. Das kriegt nicht den M2, den Deckungsbeitrag 2. Das musst du dir sehr wahrscheinlich aus einem anderen System rausholen. So, aber also das, ich will jetzt nicht spitzfindig sein. Ich will, wenn du sagst, boah, ich kann jeder, du musst CACs und CLVs irgendwie korrelieren, sei mega schwer, dass der Heilige Gral das wirklich machen zu können. Ne? Also und CLV ist ein langer Weg. Aber Deckungsbeiträge pro Transaktion ist etwas, was du auch in deiner Marketingsteuerung, das ist ja nicht nur der Rabatt, das sind ja auch unterschiedliche Margen von unterschiedlichen Produkten. Das ist etwas, was so hier und jetzt halt schon zusammengezogen werden kann, wenn du dafür kämpfst.
Ja, aber das ist natürlich eine riesen Herausforderung, weil dann hast du nochmal das Thema Retouren auch. Und du sagst ja auch, ne, die Marge je Produkt genauer anschauen, weil wenn ich Rabatte gebe über Affiliate pauschal 10% oder sowas und da sind halt eben meine Topseller dabei, die ich eigentlich auch so super abverkaufen kann, wo ich eine niedrige Marge vielleicht habe, ja, schwierig dann.
Total, das kann man beliebig komplex machen, aber es ist total sinnvoll, das so zu machen. Die Retoure ist wieder etwas, was zeitversetzt läuft. Also Retoure hast du ja je nach Großzügigkeit, also 30 Tage Zahlungsausfall auch. Ne? In der Regel mit ganz wenigen Ausnahmen sind die Retourenmuster aber ähnlich, auch die Zahlungsausfälle. Wenn du nicht Betrug hast oder irgendwie eine richtige Fehlsteuerung, ist das jetzt nicht so, dass du dann einen riesen Ausreißer hast. Kann natürlich also Geschäftsmodelle geben, da ist es total relevant. Aber ich würde sagen, Gros der E-Commerce-Modelle ist die Retour gut, sie ex post reinzunehmen, aber ich würde da nicht so obsessed mit werden, wie zum Beispiel mit einer CLV-Betrachtung. Die Profitabilität eines Produktes, insbesondere so, ist das ein Order-Starter oder ist das so praktisch ein Evergreen? Das ist schon etwas, was zum Beispiel Versandapotheken, Consumer Electronics, also schon in der SEA-Steuerung mit rein ist. Also die müssen nicht nur ihre Kundenarten, sondern die müssen auch praktisch auf einer Transaktionsebene schon sagen, okay, wie werden sich diese Warenkörbe eigentlich befüllen, mit welcher Profitabilität? Weil es halt ein Riesenunterschied ist, ne, ob du jetzt irgendwie ein verschreibungspflichtiges oder ein OTC-Produkt drin hast. Aber das ist etwas, da wenn wir in 2-3 Jahren hier besitzen werden, da werden wir sagen, das ist heute sehr, sehr schwer, aber wir werden nicht mehr sagen, das ist ein nice to have, sondern das ist ein must have, das ist heute aus meiner Sicht schon ein must have, dass man die Order-basierte Profitabilität, egal ob es durch die Produktmarge oder durch Rabatte ist, dass man die in der Marketingsteuerung genauso betrachtet wie die Kundenarten also Bestandskunden oder Neukunden.
Ich vermute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir jetzt der Kopf gerade raucht, Erik sehr, sehr tief reingetaucht ist in das Thema und du jetzt denkst, ah, scheiße, diese ganze Komplexität. Ja, wie du es gerade gesagt hast, Erik, es wird ein Must-Have werden, dass ich in diesen Detailgrad reingehe. Das ist nur keine Raketenwissenschaft. Iterativ diesen Prozess nähern. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt, den hast du vorhin mehrmals betont, ist, kämpf dafür, dass du diese Ressourcen, diese Möglichkeiten, diese Technologie auch an die Hand bekommst, damit du genau diese Aussteuerung auch machen kannst. Und muss ja nicht von heute auf morgen die brutale Komplexität und angehen, sondern fang mit den ersten Schritten
richtig,
an.
Richtig, genau. Also die Komplexität, wie gesagt, man kann sie beliebig so, fang mit den einfachen Sachen an. Wenn ich so auf Order-Ebene Profitabilität, dann heißt das ja nicht, dass du praktisch für genau dieses Produkt die Profitabilität. Du kannst ja in Warengruppen denken, ne? Wenn du E-Commerce bist. Dann hast du grobe Warengruppen oder du machst grobe Cluster im Sinne von Einmalinvestitionen oder Nachkaufartikel, also Verschleißartikel. Also beim Tierfutter wäre es, ne? der Katzenkratzbaum versus das Katzenfutter. So, du kannst da wirklich ganz grob rangehen. Der Witz ist nur, du musst deiner Organisation die Lust machen, in diese Dinge reinzuschauen, um zu sagen, es ist halt ein Unterschied. Ob du einen Artikel mit einem Rohertrag von 60% und einer Retourenquote von kleiner 5 verkaufst bei der gleichen Kur, wäre so etwas, was vielleicht einen Rohertrag von 10% und eine Retourenquote von 5 weiterhin hat. Da einzusteigen, der Anfang ist das Wichtige. Nicht, dass man es schon fertig macht. Das sind, ach, muss man auch sagen, das sind ja alles Näherungen. Und wir wollen einfach nur von dieser Durchschnittsbetrachtung weg. Und jede Näherung, also weniger falsch zu machen, ist einfach schon ein Riesengewinn für die Organisation.
Ja, auch da hattest du vorhin schon angesprochen, die Idee, dass ich perfekte Daten habe und genau alles zu 100% sauber, vergiss es. Also die Zeiten sind vorbei, das wird aus datenschutzrechtlichen Gründen, die Plattformen schotten sich ab etc. Das wird einfach nicht mehr möglich sein. Und je besser ich mich dem näher und, sag ich mal, bessere Hypothesen aufstellen kann, umso besser kann ich dann halt eben auch meine Marketing-Effizienz steigern. Also, ich fasse ganz kurz und knapp zusammen. Situationsanalyse, was habe ich, wo stehe ich, woher kommen meine Herausforderungen, was habe ich teamseitig, welche Skills habe ich, was brauche ich noch? Technologie dazu aufführen und vor allem ganz, ganz wichtig, sorg dafür, dass du die richtigen Daten hast, um jeden einzelnen Kanal effizient auszusteuern und auszufinden, wo kaufe ich gerade die richtigen Kunden profitabel ein und wo haue ich eigentlich nur Geld raus, weil dann bist du in der Lage, deine Marketing-Effizienz und Effektivität dahingehend zu steigern, dass du dein Budget einfach viel besser allokierst und dich dadurch deutlich zukunftsfähiger machst. Und ich glaube, Online E-Commerce oder auch alle anderen, die, sag ich mal, direkt verkaufen, können dadurch extrem schnell auch einen Wettbewerbsvorteil sichern, wenn sie das Thema jetzt konsequent angehen und dafür kämpfen in der Organisation, dass sie die notwendigen Freiräume auch Zeit sich damit zu beschäftigen und auch die notwendigen Budgets dafür bekommen. So, das ist eine wirklich sehr, sehr kurz kompakte.
Gar nichts, das war eine super Zusammenfassung. Vielleicht nochmal die Erinnerung an das, was du gerade gesagt hast. Wir brauchen nicht den Anspruch, es perfekt zu haben. Muss ich auf eine Reise machen und es langt dir erstmal kurzfristig, es schon etwas relativ besser zu machen als in der Vergangenheit und auf jeden Fall besser als der Wettbewerb. Und wir haben ja alle hier im digitalen Marketing die Situation, dass sich der Markt ständig weiterentwickelt und die Playbooks sind ja nicht fertig geschrieben. Das heißt, wir sind im Grunde ständig im Trial and Error. Viele von uns müssen das autodidaktisch machen. Und sich auf den Weg zu machen, ist schon der erste Schritt zum Erfolg. Und das muss nicht fertig sein. Es muss nur relativ besser sein als die Vorgängersituation. Und es muss natürlich relativ besser sein als das, was mein Wettbewerb.
Sehr schöne Ergänzung noch. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir das gefallen hat, was der Erik so von sich gegeben hat und du ihm so gerne zuhörst wie ich, dann kann ich dir auf jeden Fall den Digital Transformation Podcast von ihm ans Herz legen. Alle 14 Tage, außer in der Sommerpause, kommen da wirklich, sind sehr viele spannende Gäste dort und viele Einblicke von strategisch bis operativ, alles mit dabei. Also absolute Hörempfehlung. Ansonsten einfach dich wahrscheinlich auf LinkedIn anhauen, wenn weitere Fragen dazu sind.
Sichtbar mit SIX.
Gut zu wissen. Und Erik mit K. Genau. So, lieber Erik, danke dir für all die Einblicke. Es hat Riesenspaß gemacht. Ich könnte noch wahrscheinlich 2 Stunden hier dranhängen mit dir, aber reicht für heute. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so, viel Spaß bei der Umsetzung. Das ist ein dickes Brett, aber es lohnt sich. Und natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und gerne auch einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Dann zauberst du mir ein Lächeln ins Gesicht und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.